Ein Ehepaar, schon lang verheiratet, unterhält sich. Die Frau zum Mann: Sag mal, du hast mir schon so lange nicht mehr gesagt, dass du mich liebst oder ob du mich überhaupt noch liebst. Meint er: So ein Quatsch, ich habe dich doch geheiratet. Sie: Ja gut, aber das ist ja 17 Jahre her. Er: Ja, ich bin ja noch da. Frauen und Männer ticken ein bisschen anders bei solchen Sachen. Und das ist eine Geschichte, die vielleicht, ne, Männer agieren durch ihre Handlungen und sagen, ne, ich bin ja noch da, so, das zählt doch. Manchmal ist vielleicht aber auch dran zu reden, zu erklären, Worte zu finden. Wort und Tat gehören zusammen. Vielleicht kennt ihr dieses Zitat, das wird manchmal Franz von Assisi zugeordnet, ich habe es euch mitgebracht. Predige das Evangelium und wo es notwendig ist, gebrauche Worte. Das ist kurz und knackig und es bringt was auf den Punkt, und zwar die Aussage: Wenn wir Evangelium verkündigen, dann tun wir das durch alles, durch unsere Taten, wie wir durch den Alltag gehen, wie wir mit Menschen interagieren. Und manchmal kommen dann noch Worte dazu, aber es geht ja nicht nur um die Worte, es geht darum, wie ich lebe. Das ist ein Hinweis auf die Gefahr, dass Worte nicht ohne Taten bleiben dürfen. Und ich musste da an, das ist ja auch total biblisch, ich musste da an Jakobus 1, 22 denken: Seid aber Täter des Worts und nicht Hörer allein, sonst betrügt ihr euch selbst. Tat und Wort gehören zusammen. Oft reden wir nur von Dingen, tun sie aber nicht. Ich glaube, gerade wir als verkopfte Deutsche sind da ganz gut drin. Wir können am Esstisch sitzen und über Politik reden und was man alles tun sollte und wie wir das doch besser machen würden. Und wenn es dann ums Aktivwerden geht, dann sind wir da etwas zurückhaltend und nicht immer so engagiert. Und besonders bei negativen Taten fällt, glaube ich, auf, wie das zusammenhängt. Wenn die Tat negativ ist, dann ist das Wort ganz egal. Wenn wir heute katholische Kirche hören, können wir gar nicht umrum an die Missbrauchsvorwürfe dazu denken. Die negative Tat ist da so viel stärker. Durch all das Schreckliche, was da vorgefallen ist, verlieren Menschen Vertrauen in die Institution Kirche. Und ganz besonders alle großen Studien zeigen, dass besonders das Vertrauen in die Kirchen weniger wird, wegen den Taten, wegen sowas, was vorkommt. Weil wenn jemand negativ handelt, wenn ich von solchen Missbrauchsfällen höre, wenn die Tat negativ ist, dann vertraue ich der Person nicht mehr und dann ist es letztlich egal, was sie mir zu sagen hat. Dann hat sie das Recht verloren, irgendwas in mein Leben reinzusprechen. Wenn ich jemandem nicht vertraue, dann ist letztlich völlig egal, was mir diese Person Tolles erzählen will. Und wir als Protestanten können uns besonders bei diesem Fall jetzt nicht rausnehmen. Das zeigt besonders die neue Studie zur evangelischen Landeskirche. Und ich glaube, auch wir als Gemeinschaftsverbände müssen da selbstkritisch sein und merken, da müssen wir kritischer nachfragen. Was dieses Beispiel zeigt, ganz konkret, ist, wenn die Tat nicht stimmt, dann ist das Wort egal. Wort ohne Tat funktioniert nicht. Nur wenn ich meinen Mitmenschen in Liebe begegne, wenn sie merken, dass sie mir am Herzen liegen, dann habe ich überhaupt erst die Möglichkeit, ihnen irgendetwas zu sagen, mit ihnen zu reden. Aber man kann auch auf der anderen Seite vom Pferd fallen. Das Gegenteil kann vorkommen. Vielleicht sind wir im Alltag immer lieb. Wir begegnen unseren Mitmenschen so, wie es sein soll, und wir bleiben bei der roten Ampel stehen und wir grüßen alle und sagen Gesundheit, wenn jemand niest. Aber die Menschen um uns herum wissen gar nicht, warum wir das tun. Es bleibt dabei. Es bleibt auf dieser Tatebene. Ich glaube, es kann eine Gefahr sein, dass wir dieses Zitat von Franz von Assisi oder von wem auch immer das ist, als Ausrede benutzen. Wir sagen, wir predigen doch das Evangelium durch alles, was wir tun, aber eigentlich trauen wir uns nicht, über das zu reden, was uns bewegt, was uns anders macht von dem, was andere ja vielleicht auch machen. Die sagen ja auch Gesundheit, wenn jemand liest. Und so ist es vielleicht auch mit so einem Kunstwerk. So ein Gemälde ist an und für sich schön und ich kann das auf mich wirken lassen, emotional. Es kann ganz viel mit mir machen, kann mich inspirieren, kann was in mir auslösen. Aber erst wenn ich die Intention des Künstlers kenne, wenn ich die Lebenssituation kenne, in der er das gemalt hat, vielleicht die Techniken, die er da benutzt hat, vielleicht noch die Kunstepoche und warum er jetzt diese Farben benutzt hat, dann erschließt sich mir dieses Gemälde in der vollen Breite. Dann verstehe ich es erst ganz, wenn die Erklärung da ist, wenn da mehr ist als nur das Praktische. Tat und Wort gehören untrennbar zusammen. Und ich will heute den Fokus auf das Wort legen, auf die Verkündigung. Denn als Christen sollen wir das Evangelium verkünden, statt es nur vorzuleben. Im Römerbrief Kapitel 10, Vers 14 bis 17 steht: Wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht glauben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne Prediger? Wie sollen sie aber predigen, wenn sie nicht gesandt werden? Wie dann geschrieben steht: Wie lieblich sind die Füße der Freudenboten, die das Gute verkündigen. Aber nicht alle sind dem Evangelium gehorsam, denn Jesaja spricht: Herr, wer glaubt unserer Botschaft? So kommt der Glaube aus der Botschaft, die Botschaft aber durch das Wort Christi. Der Römerbrief ist ein ganz interessanter Brief, weil Paulus hier eine Gemeinde schreibt, die er davor noch nicht besucht hat. Er kennt diese Gemeinde nur von Erzählungen von anderen und deswegen behandelt er ganz viele grundlegende Themen, die ihm wichtig sind, um sich auch ein bisschen da vorzustellen. Und ein wichtiges Thema, das da vorkommt, ist das Verhältnis von Juden und Heiden. Also Heiden, alle Nicht-Juden. Das waren damals vor allem Griechen und Römer. Ganz interessant ist diese Situation besonders in Rom. Rom als Zentrum des Römischen Reiches, da gab es natürlich auch viele Juden, die dort gelebt haben. Und da ist eine christliche Gemeinde entstanden. Da waren Judenchristen dabei, die haben sich an die Speisegebote gehalten. Heidenchristen, die haben das nicht gemacht. Und dann im Jahr 49 nach Christus wurde ein Edikt erlassen von dem damaligen Kaiser, Kaiser Claudius, woraufhin Juden aus Jerusalem raus mussten. Wir lesen zum Beispiel von Priscilla und Aquila, die dann nach Korinth kommen, Paulus bei seinen Missionen helfen und später wieder nach Rom zurückgehen. Deswegen werden sie im Römerbrief genannt. Und das ist eine ganz besondere Situation für die Gemeinde, weil plötzlich sind es nur noch Heidenchristen, die Juden sind alle weg. Jetzt beschäftigen die sich gar nicht mehr mit Themen wie was Speisegebote oder sowas. Plötzlich kommen da Judenchristen wieder zurück und jetzt ist die Herausforderung da, wie leben wir denn zusammen? Wie verstehen wir uns? Da vorne waren doch nur die Juden irgendwie für Gott und jetzt sind die Heiden da auch dabei. Was ist das Verhältnis? Und diese Fragen beantwortet Paulus in dem Brief, besonders in Römer 9 bis 11. Und hier in der Mitte haben wir diesen Text. Und er stellt klar, Israel steht immer noch ganz klar in Gottes Verheißung und sie haben einen Vorzug. Gott hat mit ihnen noch was vor, aber sie haben in der Vergangenheit zu sehr an Gottes Gerechtigkeit vorbeigelebt, weil sie nur auf ihre Werke geschaut haben. Und jetzt ruft Gott alle Menschen, seine Gnade anzunehmen. Deshalb gilt das auch und gerade den Israeliten, die diese Botschaft bisher abgelehnt haben, verkündigt werden muss, dass sie durch den Glauben gerettet werden. An die richtet sich Paulus. Das ist das Ziel, zu dem alle Menschen kommen sollen. Und das legt er fest, ein paar Verse davor, Römer 9, Römer 10, 9 bis 10. Wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist und in deinem Herzen glaubst, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn wenn man von Herzen glaubt, so wird man gerecht. Und wenn man mit dem Munde bekennt, so wird man gerettet. Das ist das allgemeine Kriterium, was er hier vorlegt, was er sagt, hey, es geht darum, zu Jesus zu gehören. Nicht die Abstammung von Abraham, nicht die Gebote eins zu eins zu befolgen, das können wir gar nicht, sondern bekenn dich zu Jesus als dem Herrn. Und das ist hier schon die gute Botschaft. Da sind alle mit eingenommen. Das betrifft Heidenchristen und Judenchristen. Und jetzt können wir die Frage stellen, wie finden die Juden zu Gott, die Jesus bisher nicht angenommen haben? Ich habe seinen Gedankengang mal versucht, dir darzustellen, die Verse 14 bis 15a, ich hoffe, man kann es lesen. Und Paulus fängt von rechts an, vom Ziel, und geht dann ganz zurück. Er sagt, das Ziel ist, dass sie Gott anrufen. Menschen rufen Gott an, wenden sich ihm zu, loben ihn. Gott anrufen bedeutet hier, lesen wir im Vers davor, Römer 10, Vers 13, Paulus schreibt, wer den Namen des Herrn anruft, soll gerettet werden. Das Ziel ist, eine Beziehung zu Gott haben, ihn anzurufen als, ich bin hilfsbedürftig und du hilfst mir. Das ist das Ziel. Da sollen die Menschen hinkommen. Und das geht nur, wenn sie an Gott glauben, wenn sie ihn als Gott erkannt haben. Augustin, der Kirchenvater, schreibt um 400 dazu, aber wer kann dich, Gott, anflehen, wenn er dich nicht kennt? Wer dich nicht kennt, kann dich beim Anflehen mit etwas anderem verwechseln. Oder ruft man dich nicht doch an, um dich zu kennen? Aber wird jemand den anflehen, an den er nicht glaubt? Oder wie kann jemand glauben, ohne dass jemand dich verkündigt? Der Glaube ist vorausgesetzt. Ich muss erkennen, wer Gott ist, dann kann ich ihn anrufen. Nur wer an Jesus glaubt, hat Gerechtigkeit und Rettung. Und dieser Glaube kommt aus dem, was die Menschen hören. Die Botschaft, die sie mitbekommen, die davor noch nicht da war. Hören können sie nur, ganz logisch, wenn jemand anderes spricht. Das habe ich hier mit dem Grün dargestellt. Eine andere Person, die verkündigt. Das braucht einen Verkündiger. Da ist ein Personenwechsel da. Und das ist ganz, wir machen das zu kompliziert. Der Vers klingt auch kompliziert, wie Paulus das ein bisschen schreibt, meiner Meinung nach. Aber das ist der Grund, warum Jesus seine Jünger lossendet. Wenn er in Matthäus 28 sagt, geht hin in alle Welt, macht zu Jüngern alle Völker, dann sagt er, ihr wisst, was passiert ist, ihr kennt mich, ihr habt meine Geschichte erlebt, jetzt sagt sie weiter an die, die sie nicht kennen. Und verkündigen kann nur, wer etwas zu sagen hat, wer gesendet ist, in diesem Fall von Gott, um die gute Botschaft weiterzusagen. Nicht in eigener Autorität, nicht ich gebe weiter, was ich Gutes erfahren habe. Das ist nicht mein eigener Ratgeber. Hier, ich habe den Leuten schon Gutes vorgelebt und jetzt kann ich erklären, warum ich das mache und was dazugehört, sondern von Christus her berufen, in seinen Fußstapfen, als seine Zeugen, auf seinen Befehl hin. Und Paulus fasst es zusammen in Vers 17, drei Schritte. So kommt der Glaube aus der Botschaft oder Predigt oder Hören, kann man unterschiedlich besetzen, das übersetzen, das alles dieser Übersetzungsprozess. So kommt der Glaube aus der Botschaft, die Botschaft aber aus dem Wort Christi. Rettender Glaube, bei dem die Menschen Gott vertrauen, sich ihm anvertrauen, entsteht da, wo gehört wird, wo etwas erfahren wird von dem Gott, der gehandelt hat und immer noch handelt, wo also die Botschaft verkündigt wird. Und diese Botschaft ist das Evangelium Christi, das von Gott kommt. Von dem Gott, der sich den Menschen zuwendet und Menschen aussendet, davon zu erzählen. Und ich finde diesen Vers so zentral, weil Paulus so oft den Fokus auf gerade diese Begriffe lenkt. Einerseits auf den Glauben, zum Beispiel im Römerbrief auch, aber im Galaterbrief, weil er klarstellen will, dass die Menschen vor Gott nicht gerecht werden durch das, was sie tun, sondern durch den Glauben, durch das Anerkennen von Gott als dem, der er ist. Und andererseits auf die Predigt, die Verkündigung, auf die Botschaft des Evangeliums, die feststeht, nämlich dass Jesus uns erlöst. Kurz Galater 3 dazu. Das allein will ich von euch erfahren. Habt ihr den Geist empfangen durch das Gesetzeswerke oder durch die Predigt vom Glauben? Und Jesus selbst sagt in Johannes 17, denn die Worte, die du, der Vater, mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Und sie haben sie angenommen und wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin. Und sie glauben, dass du mich gesandt hast. All das soll uns zu dem einen ermutigen. Wir sollen das Evangelium verkünden, wörtlich weitergeben, statt nur eine Ethik vorzuleben, weil Christentum mehr ist. Und es ist doch so spannend, dass hier schon wieder Paulus mittendrin in Vers 15 bis 16 darauf eingeht, dass nicht alle diese Botschaft annehmen. Wieder gibt es Menschen des Friedens, ihr hattet es schon so oft davon, die das Gute, die diese Freudenboten, die das Gute, was die Freudenboten verkündigen, annehmen, die offen sind dafür. Juden, die zu Jesus finden, ganz viele, die ersten Christen sind alle Juden. Und es gibt viele, die der Botschaft nicht glauben, die woanders unterwegs ist. Und Paulus hat das Gespür dafür und weiß, dass es nicht immer dran ist. Und er klagt Gott an dieser Stelle und bittet ihn da, mehr zu tun und einzugreifen. Was bedeutet das für uns? Ich glaube, Vorleben ist manchmal einfach. Nicht immer. Und das ist jetzt einseitig. Vorleben kann ganz herausfordernd sein, als Christ im Alltag, in den Taten, weil gerade da oft Konfrontation stattfindet. Aber ich glaube, es gibt einen Konsens in unserer Gesellschaft, dass man seinen Nächsten liebevoll behandelt. Und es hat damit zu tun, dass unsere westliche Kultur ganz sehr vom Christentum geprägt ist. Und es ist manchmal einfach, diese christlichen Werte im Alltag so äußerlich zu leben. Was herausfordernd ist, ist die Botschaft des Evangeliums. Denn da heißt es, du hast deinen Wert als Mensch nur von Gott, nicht von dir selbst, nicht von anderen. Du bist Sünder. Du kannst nichts für deine Rettung tun und Jesus ist der einzige Weg für deine Rettung. Gerade das evangelische Christentum bei uns im Westen läuft Gefahr, diese Themen zu vernachlässigen. Ich glaube, dass wir, mein Eindruck ist, dass wir in den letzten Jahren einen Fokus erleben auf ethische, auf soziale und politische Themen. Ein Klassiker wäre da LGBTQ und Gender, dass ganz viel über diese Themen geredet wird, über Migration, über politische Verhaltensweisen, Positionierung gegen Rechtsextremismus. Und das ist alles berechtigt. Das sind alles Themen, über die man reden muss. Ganz besonders, weil die Kirche da in der Vergangenheit auch oft versagt hat und über ethische Themen nicht geredet hat oder sich selbst schuldig gemacht hat, indem sie gesagt hat, ja, hier den Katechismus, den unterschreibt ihr und dann ist gut. Und nicht eingegriffen hat. Das gehört alles dazu. Aber diese ethischen Themen dürfen niemals auf Kosten der Botschaft des Evangeliums geschehen, dass Gott den Sünder gerecht macht. Und ganz besonders kommt es bei der Osterbotschaft wieder raus. Wenn man Zeitung liest um Ostern rum, ist das immer ganz spannend, was die großen Zeitungen da so für Geschichten drin haben. An Ostern geht es nicht darum, Trost zu finden. Ne? Da sind ein paar Frauen, die trauern über einen Verstorbenen und jetzt finde ich da Trost drin, weil ich habe auch jemanden verloren. Es geht nicht darum, dass ich mich selbst jetzt neu erfinde, moralisch besser werde und dadurch auferstehe. So hieß es in der Zeit, in dem großen Artikel auf der Titelseite. Das können alles Aspekte sein, wie ich Verbindungen finde mit dieser Geschichte. Ich glaube, die Ostergeschichte, die biblischen Geschichten sind viel vielschichtiger, als wir denken. Aber die Osterbotschaft, in der geht es am Ende darum, dass Jesus auferstanden ist, dass er Tod und Sünde besiegt hat und dass wir durch ihn das ewige Leben haben. Und wenn wir das jetzt vermischen, weil wir sagen, es geht ja um ethische Themen und sowas, dann verlieren wir diesen Aspekt des Wortes, der Verkündigung, der uns ja unterscheidet von allen anderen Ethiken. Als Christentum haben wir nicht nur Ethik, wir haben so viel mehr. Wir haben Hoffnung. Ich musste da an das Beispiel Paulus denken, der das so gut macht in allem in der Apostelgeschichte, wie das erzählt wird, wie er ein Gespür dafür hat, dann etwas zu sagen, wenn es dran ist. Wenn er auf seinen Missionsreisen in eine neue Stadt kommt, geht er direkt in eine Synagoge, wenn es die dort gibt, und diskutiert mit den Juden stundenlang, Tag für Tag. Weil die dafür bereit sind, weil das zu der Kultur gehört, da kann man diskutieren und da redet man dann drüber und er verkündet ihnen, Christus ist die Erfüllung der alttestamentlichen Prophetien. Und grundsätzlich schreibt er, dass jeder um ihn herum weiß, warum er tut, was er tut. Im Philipperbrief, wo er im Gefängnis sitzt, schreibt er, denn dass ich meine Fesseln für Christus trage, das ist im ganzen Prätorium und bei allen anderen offenbar geworden. Und wenn er hingegen dann in anderen Kontexten ist, im heidnischen Kontext, Griechen und Römer, dann wartet er auf den richtigen Moment. Zum Beispiel Apostelgeschichte 16 im Gefängnis in Philippi. Er und Silas haben davor schon Jesus verkündigt. Dann sitzen sie im Gefängnis, singen Lieder, das Erdbeben kommt, sie werden befreit. Der Gefängniswärter hat Angst, dass sie geflohen sind, will sich umbringen, merkt, dass sie noch da sind und dann fragt er ihr Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Und jetzt spricht Paulus, jetzt verkündigt er. Davor hat er nur gesungen, ne? Und jetzt ist dieser Moment da, wo die Verkündigung kommt. Oder in Athen, Apostelgeschichte 17, er läuft durch die Stadt, er sieht die verschiedenen Statuen von den Menschen. Und als sie ihn fragen, erzähl uns mehr von dem, was du uns da erzählt hast, geht er auf diesen Areopag, so ein Hügel, hält seine Rede und verkündigt ihn. Er knüpft an das, was die Menschen schon haben, an die vielen Götter, die sie haben und sagt, diesen einen Gott, den habt ihr nicht, den Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Und er ist klar in seinem Wort. In 1. Korinther 9 schreibt er, denn dass ich das Evangelium predige, dessen darf ich mich nicht rühmen, denn ich muss es tun. Und wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht predigte. Ich habe selbst erlebt, dass ich manchmal da versagt habe wenn Leute aus meinem näheren Umkreis sich von Jesus abgewandt haben, wenn sie Fragen hatten und ich im Nachhinein gemerkt habe, hier wäre es dran gewesen, Worte zu sprechen, mir die Zeit zu nehmen, mit ihnen ins Gespräch zu gehen, Fragen zu beantworten und ihnen Jesus zuzusprechen. Dietrich Bonhoeffer sagt das mal so treffend. Er sagt, der Christus im Bruder ist größer als der Christus in mir selbst. Wir kennen ja das Evangelium, wir wissen ja so, was Sache ist und wir wissen die Wahrheiten. Aber wenn sie mir jemand zuspricht, Jesus rettet dich, Jesus liebt dich, dann ist das konkreter, dann ist das stärker. Deshalb brauchen wir das, deshalb brauchen wir die Verkündigung, deshalb brauchen wir das Wort in unserem Miteinander als christliche Brüder und Schwestern und in der Mission zu den Menschen. Wir verkünden das Evangelium nicht, weil es auf unserer To-Do-Liste steht. Wir erzählen, weil das, was wir zu erzählen haben, eine gute Botschaft ist. Eine Freudenbotschaft, die mehr als Ethik ist. Und wenn wir erlebt haben, was es bedeutet, zu Jesus zu gehören, dann wollen wir, dass andere auch diesen rettenden Glauben erfahren. Und dieser Glaube kommt aus der Botschaft, aus der Verkündigung. Und diese Verkündigung aus dem Wort Christi, von dem, was von Gott kommt. Wir geben nicht uns selbst weiter, sondern ihn, der die Wahrheit, die Rettung, die Auferstehung, die Erlösung ist. 2. Korinther 5, Vers 20. So sind wir nun Botschafter an Christi Statt. Denn Gott ermahnt durch uns. So bitten wir nun an Christi Statt. Lasst euch versöhnen mit Gott. Amen.